oder zwei. Also ehe ich zum Eigentlichen komme, muss ich etwas, zwei ziemlich ausführliche Vorbemerkungen machen. Verstehen Sie mich? Danke. Die erste Vorbemerkung ist die, wenn man so einen Zettel sieht, dann weiß man auf den ersten Blick nicht recht, ist der Nazi oder war er dagegen oder... Ich darf Ihnen sagen, dass ich diese Zeit, das Dritte Reich, bewusst als Christ erlebt habe. Das Wort Christ sagt Ihnen nicht viel. Da kann man alles drunter verstehen, nicht? Was man nicht definieren kann, das sieht man heute als christlich an. Irgendwann in meinem Leben, wie ich ein junger Mann war, bin ich auf Jesus gestoßen, wie wenn mein Auto gegen eine Mauer fährt, ausweichen konnte. Und der, der am Kreuz für die Welt gestorben ist, der wurde mein Herr. Und das verändert das Leben so vollständig, dass man geschieden ist von denen, die ihn nicht kennen. Ich habe das Leben damals, genau wie jetzt, erlebt, als Jünger Jesu Christi. Das wird meine ganzen Ausführungen bestimmen. Und ich fühle mich verpflichtet, Ihnen das von vornherein zu sagen. Es ist heute ein bisschen üblich geworden, dass man mit irgendeinem Thema anfängt und dann so heimlich am Schluss mit dem Christentum erscheint. Ich habe das nicht so gern. Darum lege ich es vornherein auf den Tisch. Ich bin Jesus-Jünger und wünschte, Sie würden es alle. Ist das klar? Danke. Und die zweite Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung, es ist die große Gefahr, dass wenn man von sich selber und seinen Erlebnissen erzählt, dass es so ein bisschen rauskommt, na, wie eine Rechtfertigung. Ich habe mich einigermaßen anständig durchgebracht. So. Und darum muss ich hier was zu sagen. Ist Ihnen Rolf Hochhuth ein Begriff? Ja. Ich hoffe es. Wem es keiner ist, der schweige beschämt. Das ist also ein junger Lektor vom Bertelsmann Verlag, der ein Schauspiel geschrieben hat, der Stellvertreter. Im Stellvertreter ist der Stellvertreter Gottes, der Papst gemeint. Ich halte nicht für den Stellvertreter Gottes, aber der Stellvertreter Gottes nennt er sich der Papst. Dieses Schauspiel behandelt ein großes Thema, nämlich dies, die Kirche hat geschwiegen, als vor ihren Augen Juden abtransportiert wurden nach Auschwitz. Der letzte Akt spielt grauenvoll in Auschwitz, an den Verbrennungsöfen. Das Feuer der Verbrennungsöfen überlodert den ganzen fünften Akt. Und der Papst wusste davon. Er konnte aus dem Fenster sehen und sehen, wie die Leute verhaftet wurden, die Juden. Die katholische Kirche, das wissen Sie, ich glaube, war das nicht auch in Stuttgart, hat in vielen Städten gewaltig gegen die Aufführung demonstriert. Ich bedauere das aufs Tiefste. Das muss die unintelligente Schicht des Katholizismus gewesen sein. Denn es ist ganz offenbar, dass Hochhuth sagen will, nicht bloß der Papst, sondern ihr Kirchen habt geschwiegen, als die Juden vor euren Augen abtransportiert wurden nach Auschwitz, in die Verbrennungsöfen. Und als einer, der die Zeit miterlebt hat, kann ich hier nur sagen, diese Anklage ihrer Generation gegen uns ist richtig. Und dass man demonstriert dagegen, hielt ich für viel richtiger, wenn auch die Kirchen sagten, jawohl, wir haben schrecklich versagt. Wenn ich geschrien hätte, wie ich heute weiß, dass ich hätte schreien sollen, ständig nicht hier, sondern wäre im Plötzensee hingerichtet. Und wenn Ihnen jemand meiner Generation sagt, ich habe nicht gewusst und ich bin unschuldig daran, dann glauben Sie das nicht. Hier liegt eine Schuld meiner Generation, verstehen Sie? Und das muss im Anfang gesagt werden. Professor Kollwitzer sagte einmal, es ist schrecklich, dass alles sich rechtfertigen will. Wie jetzt bei dem Prozess da, ne? In Frankfurt. Er drückt es sehr bitter aus. In der Selbstrechtfertigung ist die Einigung der Kirchen schon vollzogen. Ein hartes Wort, nicht? Sehen Sie, ich höre zu dieser Kirche. Wir waren beschäftigt, unsere kleinen Aufgaben zu retten. Verstehen Sie? Wir waren so im Getümmel des Tages, dass wir nicht wussten, wie wir es tun sollten. Gewiss, wir haben, das hat der Papst auch getan, da und dort Juden gerettet und versteckt. Wie schwierig das war, das mache ich Ihnen ein kleines Beispiel zeigen. Ein Augenarzt in Frankfurt, in Essen, in meiner Stadt Essen, der sollte nach Amerika oder in die Schweiz zuerst, und da war immer so ein Hickhack, wissen Sie, mit den Stellen, ob man Vermögen mitnehmen kann. Sie wollten ihn ohne Geld nicht reinlassen in die Schweiz. Und da war ich damals in der Schweiz und rief vom Zürcher Hauptbahnhof aus, von der öffentlichen Fernsprechstelle, diese Vermittlungsstelle, die Juden rauslotste, in Zürich-Oerlikon, einem Vorort, an und sagte, Sie müssen den Dr. Esberg umgehend rausholen. Der ist in allerhöchster Gefahr. Auch wenn er sein Vermögen nicht mitkriegt. Es ist gelungen. Aber ein halbes Jahr später hat die Staatspolizei mir wörtlich dieses Gespräch auf den Tisch gelegt, dass ich in Zürich, in der Schweiz, von der öffentlichen Fernsprechstelle mit dieser Judenvermittlungsstelle in Oerlikon geführt habe. Die haben dir das Schweintelefon abgehört, wissen Sie? Das war natürlich schwierig. Natürlich haben wir da und doch was getan. Aber wir haben nicht geschrien, denn wir hätten schreien sollen, hier ist millionenfacher Mord. Das ist eine Schuld, verstehen Sie? Und das möchte ich hier ganz offen sagen. Und wenn ich von meinen kleinen Erlebnissen erzähle, dann ist das wie eine Klammer, wo das Minuszeichen davor steht. Wie ein Mensch meiner Generation leben kann, ohne Vergebung der Sünden, ist mir rätselhaft. Und ich sage Ihnen noch gleich, wie ein Mensch Ihrer Generation leben kann, ohne Vergebung der Sünden, ist mir genauso rätselhaft. Denn Schuld ist immer Schuld vor Gott, nicht vor dem Gericht, wissen Sie. Haben Sie das verstanden, dieses Vorzeichen, was ich sagen wollte, nicht? Diese Zeichen vor die Klammer. Man ist viel schuldig geblieben. Und nun komme ich zum Eigentlichen. Sehen Sie, also meine Begegnung mit der Staatspolizei. Ich kam natürlich in lebhafte Berührung mit der geheimen Staatspolizei, weil ich Jugendpfarrer in Essen war. Nun gibt es Jugendpfarrer und Jugendpfarrer. Es gibt Jugendpfarrer, die schweben hoch über den Bäumen und dirigieren von da aus irgendetwas. Da ist die Sache vielleicht nicht so gefährlich. Ich hatte ein großes Clubhaus, in dem hunderte von jungen Burschen zwischen 14 und 20 Jahren sich sammelten. Das steht wieder aufgebaut und die Arbeit blüht heute noch in Essen. Heißt nach einem Gründer der Arbeit Weiglerhaus. Direkt beim Essener Hauptbahnhof. Kommen Sie mal nach Essen besuchen, das Weiglerhaus. Sonntagnachmittags waren da 700, 800 junge Burschen, 16, 17, 18 Jahre, unter Gottes Wort. War ein großes Rahmenprogramm, aber es gab keinen, der nicht in den ersten 3 Minuten erfuhr, dass wir überzeugt sind, dass ein Leben ohne Jesus kein Leben ist, sondern Tod. Und das war natürlich ärgerlich, so eine Arbeit. Die Nazis sagten, wenn so ein Pfarrer ein Mütterchenverein hat, lass ihn. Das stirbt aus. Aber hier hunderte von jungen Burschen, das war eine schlechte Sache. Und nun im ersten Jahr war die Staatspolizei noch nicht richtig ausgebaut. Damals hatte sie einen Mann übernommen, der hieß Diels, der hat ein interessantes Buch geschrieben, Hitler an der Portas. Da war das so, dass die Nazis selber noch nicht wussten, wie weit sie mit dem Brechen des Rechtes gehen konnten. Verstehen Sie? Wie weit ein Volk sich das gefallen lässt, dass die Regierung ein wenig außerhalb der Legalität operiert. Ich weiß, ob Sie Zeitung lesen, dann haben Sie meine Anspielung verstanden. Und da, schon im ersten Jahr, als wir es mit der Staatspolizei noch gar nichts zu tun hatten, gab es schon gefährliche Reibungen zwischen meiner Arbeit und der Partei. Trotzdem eigentlich, also wir waren noch erlaubt, wissen Sie, es gab keinen Grund für Reibung. Aber Sie waren da. Woran entstanden Sie? Sie entstanden an der Grundfrage der damaligen Zeit. Nun passen Sie gut auf. Wer hat eigentlich über unser Gewissen zu verfügen? Die jungen Burschen, die in mein Weilhaus kamen, in mein Jugendhaus, die waren gelehrt, dass unser Gewissen gebunden werden muss ans Wort Gottes. Luther sagt auf dem Reichstag zu Worms, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Lassen wir das etwas ausführlich erklären. Sehen Sie, haben alle ein Gewissen, jeder. Das heißt, wir wissen alle, es gibt Gut und Böse. Aber wer bestimmt denn, was gut ist und was böse ist? Nach welchem Herrn richten Sie sich denn? Wer verfügt denn über Ihr Gewissen? Die öffentliche Meinung? Oder Ihre Arbeitskollegen? Etwa in sexuellen Fragen, ja? Oder im Umgang mit Geld. Oder mit der Wahrheit. Mit Lügen. Wer hat denn dazu sagen, was gut ist und was böse ist? Luther sagt, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Mein junger Kerl hat gelernt, der Herr Jesus muss über mein Gewissen verfügen. Und nun kam der Staat mit der Partei, der Nazi-Partei, und sagten, wir sagen, was gut und was böse. Verstehen Sie, gleich von Anfang an war hier der Griff ins Innerste des Menschen. Begreifen Sie das? Ins Innerste des Menschen. Die Partei bestimmt, was gut ist. Das gibt ganz praktisch Reibungen. Meine jungen Burschen gingen sonntagmorgens in die Kirche. Denn es ist ein Gebot Gottes, du sollst den Feiertag heiligen. Ich habe ihnen gesagt, ihr braucht nicht in meinen Jugendkreis kommen. Das ist kein Gebot Gottes. Aber ob in die Kirche geht oder nicht, das ist Gebot Gottes. Und dann gingen sie. Und nun setzte die Schule etwa sonntagmorgens um 8 Uhr ein Marsch an mit der Hitlerjugend. Da standen die jungen Burschen und erklärten, pardon, wir gehen in die Kirche. Und sehen, das ist Dienst für den Führer. Mein Gewissen ist gebunden in Gottes Wort. So ein armer Schuldirektor, Oberstudienrat, nicht wahr, der ja selber nicht recht wusste, wie die ganze Sache läuft, raufte sich seine spärlichen Haare, weil er nicht recht wusste, wie er hier entscheiden soll. Es hat mich damals ungemein gepackt, wie meine jungen Kerle an solchen ganz kleinen Fragen schon begriffen, man muss von Anfang an Gott gehorsam sein. Oder etwa, nicht wahr, ein Schullandheim. Die höheren Schüler gehen in Schullandheim. Da übernahm die Hitlerjugend dann sofort die äußere Gestaltung. Da gab es ein Tischgebet, das hieß so: Lieber Herr Jesus, bleib uns fern, wir essen ohne dich ganz gern. Amen. Das war das Tischgebet der Hitlerjugend. Dann, was macht man jetzt? Dann standen da und dort meine jungen Burschen auf und sagten, erlaubt, wir kommen nach diesem Tischgebet. Wir hören diese Lästerung nicht an. Das ist Dienst, dass ihr hier seid. Verstehen Sie, es kam sofort an solchen kleinen Stellen zum Konflikt. Ich könnte Ihnen also 100 Dinge, aber das wird es lang aufhalten. Sind wir eigentlich aus der Situation heraus, liebes junges Volk, kommen wir nicht eigentlich im ganzen Leben permanent in die Situation, dass hier ein Gebot Gottes steht und da die öffentliche Meinung oder die Zeitgeist, wem wollen Sie Ihr Gewissen anvertrauen? Sagen Sie das, darüber müssen Sie klar sein. Sehen Sie, darum sage ich, wie kann ein Mensch leben ohne Gott? Ich weiß, dass Gott sehr unerkennbar ist. Aber er hat den Himmel zerrissen und ist in Jesus zu uns gekommen. Dieser Jesus ist die größte Dynamis, die größte Gewalt dieser Erde. Er ist am Kreuz für uns gestorben, er ist von Toten auferstanden. Er ist unter uns. Dem habe ich mein Gewissen gegeben, der darf mich beherrschen. Sie müssen sich entscheiden, wen Sie über Gewissen verfügen lassen. Wenn mir einer sagt, ich weiß von alleine, was gut und böse ist, sage ich, hier. Das ist ein Gäste ohne Worte. Es verfügt jemand über unser Gewissen, wissen Sie? Es verfügt jemand darüber. Und das gab also die ersten großen Konflikte, die Frage nach dem Gewissen. Und sehen das Zweite, was wir im ersten Jahr lernten, wie unvorbereitet wir auf solch eine Zeit waren, wie hilflos wir selber waren, was eigentlich zu tun ist. Das war also das erste Jahr noch die Hilflosigkeit. Ich will Ihnen einfach erzählen. Sehen Sie, es war im Jahr Anfang 34, da war das in Essen so da und dort Mode geworden, dass die Hitlerjugend, der noch nicht alles angehörte damals, ab und zu nachts irgendein Jugendheim überfiel, katholisches Jugendheim oder evangelisches, und das besetzte. Nicht wahr? Dann konnten die armen Besitzer erstmal einen Prozess anstrengen. Kein Richter wagte, diesen Prozess zu Ende zu führen. Verstehen Sie, das wurde verschleppt. Man war sein Jugendhaus los. Und das war nun dreimal passiert in einem vorderen evangelisches Heim und zwei katholische. Ich habe im Zentrum von Essen mein großes Clubhaus. Das wäre ein wunderbares Haus für die Gebietsführung gewesen. Das war mir klar. Wenn das jetzt so Mode wird, dass man also einfach Häuser besetzt, dann musste ich also meine Wahl treffen. Ich habe die Wahl getroffen. Ich rief so 100 junge Männer von 18 aufwärts zusammen, so Mitarbeiter. Denken Sie, wir sind im rauen Ruhrgebiet, nicht im zarten Stuttgart. Und sagte, Kinders, wollen wir das Haus kampflos abgeben oder nicht? Tun wir nicht. Und dann haben wir eine Wache eingerichtet. Eine Wache. Da wurden so, wissen Sie, so alte Sofas gebettelt und Matratzen. Und die bewaffneten sich so leise weinend mit Schlachringen. Kennen Sie so Dinger nicht? Mit das von Kinnspitze kriegt der, ist bedient und mit Gummischläuchen. So. Also ich staunte, was sie alles zu allen Waffen auftrieben. Und umschichtig, immer. Ich war also höhere Schule, mussten die Schule, dann kamen Studenten, es waren immer welche da, es ging ja hauptsächlich um nachts, und da waren immer mindestens 50 Mann, die da schliefen, und ein paar hielten Wache. Und dann eines Nachts geht die Geschichte los. Ich werde angerufen von dem Weiglerhaus, Pastor Busch, da ist so eine Unruhe ums Haus. Ich sause hin und richtig in den Straßen ringsherum sieht man, wie so Hitlerjugend in Scharen sich sammelt. Geflüster, Gemunkel, die kannten mich ja, ich war bekannt wie ein bunter Hund, hinter mir her, Pastor Busch nicht. Es war am Tage, dass hier also jetzt ein Angriff gestartet wurde. Dann sauste ich aus Polizeirevier und sagte, hier ist eine Unordnung im Gange, sind schon drei Häuser einfach besetzt worden. Ich bitte die Polizei jetzt einzugreifen, uns zu schützen. Ja, wir werden sehen. Nach einer halben Stunde hatte sich große Scharen Hitlerjugend gesammelt, aber die Polizei tat noch nichts. Und da ging ich noch mal hin, da rief ein Polizeioffizier in sein Zimmer und sagte, Herr Pfarrer, wir wollen Ihnen ganz offen sagen, wenn die Hitlerjugend Ihr Haus besetzt, greifen wir nicht ein. Verstehen Sie das? Wir können nicht eingreifen. Sag ich, danke, weiter wollte ich gar nichts wissen. Greifen Sie wirklich nicht ein. Es tut uns furchtbar leid, Herr Pfarrer, wir schätzen Sie, aber wir müssen verstehen, wir greifen nicht ein. Ich sage, ich will ja gar nichts weiter, als dass Sie nicht eingreifen. Auf Wiedersehen. Und dann griff die Hitlerjugend an. Und das war eine Schlacht, die in der Nacht geschlagen wurde. Ich hatte meinen Kerls gesagt, wenn schon, denn schon. Ich übernehme das, wenn ein paar im Krankenhaus liegen. Das ist mir ganz egal. Es wurde schauerlich. Die hatten ja gar keinen Widerstand gerechnet. Das war Anfang 1934. Die rannten bis zum nahen Bahnhof. Und wie die Bevölkerung am Bahnhof sah, was gemacht wurde, dass die Hitlerjugend bauen wurde, da machten stabile Männer mit. Ich sehe noch einen... Alles haute drauf. Ich sehe doch so einen Mann, der so einen steifen Hut wieder den kaputt haut an den Kopf von die Hitlerjugend. Und nächsten Morgen, aller Früh, war ich beim Polizeipräsidenten. Da ich nebenher Standortfahrer war für die Polizei, kannte ich ihn. Punkt 8 war ich bei ihm. Herr Pfarrer, ich sage, Herr Polizeipräsident, ich eine Frage mit Ja oder Nein. Nicht wahr, wenn das die Polizei den Bürger nicht mehr schützt, dann haben wir da das Recht, uns selber zu schützen. Das ist Texas. Nicht das Texas. Revolver oder Tasche, Herr Polizeipräsident. Da sagt er, wieso, was meinen Sie? Nun, ich sage, sehen Sie, wenn jemand mein Haus überfällt, dann kann ich entweder die Polizei anrufen, die greift ein, und wenn die Polizei sagt, das tun wir nicht, dann greife ich da wohl selber an, oder nicht? Ich verstehe gar nicht recht. In dem Augenblick geht die Türe auf und es wird ihm ein Bericht gebracht von den Vorgängen der Nacht. Er liest und lacht sich tot und sagt, wenn das Schule macht, haben wir einen Bürgerkrieg. Ich sage, ich garantiere Ihnen dafür, dass Sie einen Bürgerkrieg haben. Das ist einfach nur Bürgerkrieg. Dass das Recht nicht mehr mächtig ist und dass wir nun selber uns schützen. Und da sagt er, das geht nicht und wir werden von jetzt ab... Natürlich wurde das Recht weitergebrochen. Aber mir grauste selber vor den Konsequenzen, verstehen Sie? Das war ja Bürgerkrieg im Wasserglas. Und damals erschien nun ein Buch, das von einem Mann, den ich unendlich schätze, der mein Freund geworden ist, den ich damals noch nicht kannte, Dr. Chambon. Er war Pfarrer der französisch reformierten Gemeinde in Berlin und lebt jetzt in Zürich. Er ist mein lieber Freund geworden. Der hatte sich hingesetzt, er ist ein großer Kenner der Geschichte, und hatte ein Buch geschrieben über die Geschichte der französischen Hugenotten. Interessiert das Ding so? Ja. Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich langweilig werde, nicht? Über die Geschichte der französischen Hugenotten. Ich weiß nicht, ob Sie eine Ahnung haben, dass die französischen Hugenotten eine grauenvolle Geschichte von Verfolgung haben. Und die haben alles durchexerziert. Ein Widerstand unter Arno, das Leiden, einfach Leiden, das Fliehen, die haben die Frage Christenheit und Staat ist im französischen Protestantismus auf allen Spielarten durchexerziert worden. Und sie haben gelernt, dass die Gewalt nicht von Gott ist. Das haben sie unter Tränen gelernt. Dass die Jünger Jesu Christi Lämmer sein können, die geschlachtet werden, aber nicht Schwerter haben. In unseren Jugendkreisen wurde dieses Buch studiert. Hier hatten wir, war kein Wort von der Gegenwart gesagt. Kein Wort. Hier sahen wir auf einmal, was zu tun ist. Wir begriffen auf einmal, was das heißt im Neuen Testament. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Wie Schlachtschafe. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Das sind Sachen, die sagen ihnen nichts. Wir begriffen auf einmal, was das heißt, Ich stell mich hin und lass mich schlagen und beschimpfen. Und das ist der Weg Jesu, wie er nach Golgatha ging. Unser Weg mit dem Verhauen war verkehrt. Das waren schmerzhafte Sachen, wissen Sie? Da lernt man wirklich ernst machen mit dem Mann, der auf Golgatha starb, wenn es um solch existenzielle Entscheidungen geht. Da saß ich meinen jungen Schlossern und wir begriffen, was es heißt, dem Heiland nachfolgen. Ha, möchte ich Ihnen sagen, Christentum ist kein Kinderspiel. Aber es lohnt sich, diesem Jesus nachzufolgen. Das möchte ich in Klammern nur eben sagen. Wir haben es trotzdem nie bereut. Verstehen Sie, wir waren so maßlos hilflos und mussten selber erst lernen. Wir haben damals einen Beschluss gefasst, also das muss ich eben zwischendurch sagen, Goebbels, das war der Mann der Propaganda, der die Bücher genehmigte, hatte dieses Buch genehmigt, weil er sagte, so Geschichtsbuch von Anno Tobak, das liest ja doch keiner. Und wie dieses Buch in einem halben Jahr die dritte Auflage erlebte, da haben die Nazis gesagt, weiß der liebe Kuckuck, was mit dem Buch los ist. Wir verbieten es mal für alle Fälle. Aber warum das so läuft, das kapieren wir nicht. Nein, das kapierten sie auch nicht, verstehen Sie. Das ist nämlich auch etwas, das man aus der Geschichte lernen muss. Lernen. Sie meinten, mit ihnen fing die Weltgeschichte an. Jahrtausende vorher waren alle nichts. Und das ist das Bedrückende bei ihrer Generation, dass sie so entsetzlich geschichtslos lebt. Nicht? Man geht vor die Hunde, wenn man nicht weiß, was vor uns war. Sehen Sie, da haben wir also folgenden Beschluss gefasst. Wir werden uns nicht mehr wehren. Wir werden auch bereit sein, in die Gefängnisse zu gehen. Aber wir werden unser Recht bis an die äußerste Grenze ausnützen. Wir werden das, was uns gegeben ist an Recht, bis an die äußerste Grenze ausnützen. Dabei passierten entzückende Geschichten, kann ich Ihnen eine mal eben erzählen. Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich auf Themen komme, die nicht interessant sind. Ich kann das nicht sagen, was Sie interessiert, lieben Freunde, nicht? Wenn der Erste gähnt, dann unterbreche ich mich und... Sehen Sie, da hatte ich eine... Es war unklar zum Beispiel, dürfen wir Freizeiten machen oder nicht? Unsere Bibelfreizeiten. Die Nazis gingen so vor, dass sie der evangelischen Jugend negativ verboten. Wir dürfen keine Gleichtracht tragen, wir dürfen keine Schulterriemen tragen, keine Fahrtenmesser haben, wir dürfen nicht Sport treiben, wir dürfen nicht schwimmen. Sie untersuchten, ob wir Badehosen bei uns hatten, nicht wahr? Einmal habe ich erlebt, dass sie antreten ließen, aufschrieben, weiße Hemden, drei, blaue Hemden, halt, ich sage, hellblau, dunkelblau. So, nicht. So. Da genieren Sie sich nicht. Es war einmal alles verboten. Und wir sagten, was ist denn noch erlaubt? Freizeiten sind nicht verboten. Natürlich legten wir es darauf an, um nicht so arg in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich schickte zwei Mann los und die fanden im Fichtelgebirge einen einsamen Berg in 1000 Meter Höhe. Da konnten wir so ein paar Zelte aufschlagen mit 40 oder 50 höheren Schülern. So Primaner und Sekundaner, also 8. und 9. Klasse, sagen sie, glaube ich, nicht? Und wie wir nun da ankommen, dann hören wir, in der Nähe ist ein großes Hitlerjugendlager. Das war natürlich peinlich, denn die machten sich immer eine Ehre draus, uns Schwierigkeiten zu machen. Und die Polizei war ängstlich genug, ihnen zu helfen. Und da brachen wir unsere Zelte ab und wohnten in einer kleinen Scheune. In dieser Höhe war nämlich solch eine Baude, wissen Sie, den Baude nennt man das da oben, so ein Gasthaus. Und da hatten sie so einen Wirt reingesetzt, der alte Nazi, vor der Machtergreifung. Und er hatte in irgendeiner Saalschlacht ein Bierseidel auf den Kopf bekommen und da hatte er so einige Zellen zerstört und war nicht so hundertprozentig dabei. Und der war also Wirt da oben, ein Bundesbursche, so ein Urbayer, und wir haben uns also sehr angefreundet. Pastor Busch, wenn Ihnen einer was tun will, ich bin alter Kämpfer, ich sage, glänzt nicht. Ja, und dann tat uns einer was. Eines Tages kommt einer schreckensbleich gesaust und sagt, ein Gendarm ist da. Sie sollen sofort ins Gasthaus rüberkommen. Ich, das war selbstverständlich, dass das erste Anordnung war, ihr habt jetzt eine Gebetsgemeinschaft, während ich darüber gehe. Und während meine Penäler sich dahinter die Scheune ins Gras hockten und mit Jesus redeten, wir rechnen damit, dass er lebt, ging ich nun dahin. Heidelberg, St. Gendarme, Schweißtriefen vom Tal raufgestiegen. Da ist die Stadt Wunsiedel, in der Jean Paul geboren ist, für Literaturbeflissene unter ihnen. Ich bestelle also gleich einen Kaffee und der Wirt hatte der alte Kämpfer so gute Heidelbeerpfannkuchen, nicht? Und ich bestellte mal für den Gendarm und dann endlich, was haben sie auch im Herzen? Und da zieht er einen Brief raus vom geheimen Staatspolizei. Das Lager ist umgehend aufzulösen. Pfarrer Busch hat sich morgen früh auf dem Landratsamt der Basostelle eingerichtet, in Wunsiedel zu melden. Ich wurde bleich. Ich ging zu meinem Volk zurück. Habt ihr gebetet? Ja. Pastor, wir rechnen mit, dass unser Herr uns hört. Rechne ich auch mit. Nächsten Morgen machte ich mich auf ins Tal runter aus 1000 Meter Höhe. Wie ich ging, stand auf einmal mein Halali da mit seinem Kampfbart auf dem Hut da, mein alter Kämpfer, und sagte, ich gehe mit. Sehen Sie, wenn Sie bei den Behörden sind, dann gehe ich in den Kneipen rum, da sitzen all die alten Kämpfer und erzähle denen mal, was los wird. Ich sage, herrlich, Sie machen das Volksgemurmel im Hintergrund, nicht wahr? Und dann schritten wir beide also runter, war entzückend, und in eine Bahnstation, in einem Wirtshaus. Wir fragten, wo man den Fahrkarten kriegte. Die Frau war in der Waschküche und sagte, die sind im Küchenschrank, da ist eine Tasse, tun Sie das Geld rein, die Fahrkarten liegen daneben. Na, und so kaufen wir die Fahrkarte und fuhren mit dem Bähnchen nach zu Jean Paul. Wenn man einmal mitgefahren ist, versteht man den ganzen Jean Paul. Und dann also trennten wir uns, er ging also die alten Kämpfer aufsuchen, um Stimmung zu machen, und ich. Die Dinge waren damals noch sehr im Fluss, nicht wahr? Auf einmal stand ich nicht der Gestapo gegenüber, sondern einem jungen Landrat, einem Preußen mit Durchziehern hier, der in dieses bayerische Städtchen da reinpasste, wie also Schnee zu den Winterspielen nach Innsbruck. Jetzt, der fährt auf mich los. Wie können Sie eine Freizeit machen? Ich sage, das ist nicht verboten. Also in Bayern ist verboten. Ich sage, wir haben doch ein deutsches Reich, die können doch nicht in Bayern eigene Flötentöne blasen. Außerdem sind sie doch offenbar kein Bayer. Also, ich diskutiere mit Ihnen nicht. Anordnung von München, das Lager ist umgehend aufgelöst. Ist recht, sage ich, ist recht. Darf ich eben noch Folgendes erklären? Ja, aber schnell, ich sage ganz schnell. Wir sind im Omnibus gekommen, fahren im Omnibus zurück. Der Omnibus ist bereits bezahlt. Der kommt in 14 Tagen. Wie ich die Jungs jetzt nach Hause befördern soll, ist mir rätselhaft. Ich habe weder Geld noch Möglichkeit. Das Lager aufgelöst ist, schicke ich diese 50 jungen Burschen Ihnen morgen früh runter. Herr Landrat, Gott gebe, dass Sie Geld haben, Sie heimspedieren und Mittel, um Sie zu verpflegen. Ja, hören Sie, die wollen es einfach herschicken. Ja, was soll ich denn sonst tun? Ja, wie geht das zu? Ich sage, die erscheinen hier, brüllen vor Hunger. Und Sie werden Fäßen sorgen. Vielleicht singen Sie noch einige unserer geistlichen Lieder. Die werden Wunsiedel schon in Bewegung bringen. Ich sehe den Mann noch da stehen, sagt er, so geht das doch nicht. Tja, ich sage, natürlich geht es so nicht. Wer hat denn behauptet, dass es ginge? Sie doch nicht, ich. Ja, also da müsse er in München rückfragen. Ich soll also noch nichts tun. Ich kriegte also Nachricht. Ich sage also nicht aufgelöst. Nein, warten Sie Nachricht ab. Okay, ich fischte meinen Hallodri wieder auf, nicht wahr? Fuhr zurück und wir gingen ins Lager zurück, wie die meine jungen Primaner mich da empfingen, nicht wahr? Dass wir schon mal wieder ein Dach gewonnen hatten. War herrlich. am nächsten Morgen die Bibelarbeit daheim. Und da dann, wissen Sie, die Sonne schien in 1000 Meter Höhe. Jeder Tag war ein Geschenk, nicht? Und hier wird das Wort von diesem Sohn Gottes gesagt, der Sünder errettet. Ein so ein Milieu bekommt das Evangelium eine ganz neue Herrlichkeit und Gewalt. Und den Tag passierte nichts, wir hatten nochmal einen Morgen mit einer herrlichen Bibelarbeit. Und dann kommt einer gesaust, sie sollen kommen, der Gendarm ist da. Na, also ich bestelle wieder Heidelbeerpfannkuchen und bestelle Kaffee. Und dann zieht er einen Brief raus. Oh, ich habe innerlich zu Gott geschrien, jetzt gib, dass ich die Nerven nicht verliere. Denn Sie müssen verstehen, man scheint ja auch sehr, sehr einsam der ganzen Geschichte, nicht? Und da stand drin, es bleibt bei der Verfügung, dass das Lager aufgelöst ist. Aber Sie kommen, bekommen 14 Tage Zeit, das Lager abzubrechen. Wenn am Sohn so viel noch ein Junge gesichtet wird, dann. Wir machten fröhlich unser Lager, so schlugen die Zelte auf, zogen dann jeden Tag wieder einen Zeltposten raus und so und bauten 14 Tage lang ab. Aber wissen Sie, das Schöne war dann doch, dass der Gendarm sagte, jetzt freue ich mich für Sie, dass das so gekommen ist. Ich sage, interessiert Sie das? Ich nehme an, Sie sind katholisch, was ein evangelischer Pfarrer tut. Da sagte, ich möchte eigentlich gern mal mit Ihnen sprechen. Oh, sage ich, schön, noch ein Heidelbeerpfannkuchen her. Und dann legt er los. Ich war erschüttert. Da sagte er, ich habe neulich eine evangelische Beerdigung mitgemacht. Und da sangen sie ein Lied. Und da kommt am Ende jeder Strophe vor, mein Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Und Pastor Busch, wissen Sie, wir müssen ja mal sterben, das geht mir auf meinen Gängen dauernd durch den Kopf. Mein Gott, ich bitte durch Christi Blut, was am Ende gut. Ich verstehe es aber nicht. Was hat das Blut Jesu dabei zu tun? Und dann habe ich ihm gesagt, Sie sterben und gehen vor Gott. Und entweder nehmen Sie all Ihre Sünden mit, auch die Sie geleugnet haben. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das steht im Neuen Testament. Oder sie finden zu dem, der uns in Vollmacht sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben, zu Jesus, der das sagen kann, weil er für uns am Kreuz bezahlt hat. Ich kann Ihnen sagen, ich gehöre diesem Jesus. Und dann sprachen wir miteinander. Das schönste Ende kam, nach 5 Tagen kommt ein Junge gesaust und sagt, der Schutzmann ist wieder da mit dem hohen HJ-Führer. Oh, sagten wir, jetzt fängt die Hitlerjugend wieder an. Die alte Geschichte. Ich werde geholt, ich komme rüber, Heidelbeerpfannkuchen, Kaffee her. HJ-Führer, Heil Hitler. Was ist er? Wir sind so Gebietsführer, was? Und dann haut's mich beinahe vom Stuhl. Wie der Schutzmann sagt, das ist mein Sohn. Und der ist hoher HJ-Führer und hat heute mehr zu sagen als ich. Und außerdem ist er ganz gottlos geworden. Und darum klappt es zu Hause nicht mehr. Der ist derartig frech seiner Mutter. Wenn er auch mehr zu sagen hat, zu Hause habe ich zu sagen. Und das klappt nicht mehr. Und da habe ich ihm gesagt, mein Junge, da oben am Berg ist ein Pastor, der sagt uns, wie alles in Ordnung kommt. Wir gehen mal hin. Pastor Busch, erzählen Sie dem mal dasselbe, was Sie mir erzählt haben von Jesus. Nichts von Auflösung. Und wissen Sie, es ging mir damals auf, was ich nachher bei der Staatspolizei immer wieder merkte. Ach, was der Mensch auch ist oder was er markiert. Hier drin ist ein friedeloses Herz, das nach Frieden schreit. Hier ist ein Herz, das weiß, es ist so viel Schmutz und Schuld da. Wie werde ich frei? Wie komme ich ins Licht? Hier ist ein Herz, das schreit nach Jesus. Das habe ich immer mehr gelernt. Ich habe gelernt, den Menschen der Meta nicht zu glauben und ihre steifen Mützen, was sie sonst so tun, um sich wichtig zu tun, oder Orden und Fracks, oder die Männer haben immer was Neues erfunden, um sie wie ein Paradiesvogel auszukleiden. Das glaube ich ihnen nicht mehr, sondern ich glaube ihnen, dass der Mensch von heute genau wie vor 2000 Jahren ein armer Mensch ist ohne Gott, der nichts nötiger braucht als den Heiland, den Sohn Gottes, der ihm Frieden mit Gott schenkt. Ich sage, mein Junge, nicht, klappt's nicht zu Hause, nein. Bist du, wie du sein sollst? Nein. Ich nannte ihn einfach du. Ich sage, du brauchst ein neues Leben, brauche ich. Wie geht das zu? Ha! Und dann erzählte ich eine Stunde lang von Jesus. Dann rief ich meine Burschen rein, dann sangen wir ihnen Lieder vor. Ha, sagt der junge Gebietsführer, wenn wir sowas hier hätten. Da sehen Sie, ich wurde froh am Evangelium. Ich, armer Hund da oben, verjagt und rechtlos, nicht? Ich wurde froh am Evangelium. Aber dann wurde es ernster. Das war das erste Jahr, wo all das noch im Aufbau war. Und wir nur sagen konnten, Sie haben recht, ich habe viel zu lang gemacht, ich habe viel lang aufgehauen. Nun wurde es ernst. Die Stadt wurde aber aufgebaut. Und dann fing die Zeit an, wo wir nicht mehr diskutierten und nicht mehr durch Lücken schlupfen konnten, wo man einfach um des Gewissens willen, ohne Verein und alles, um Gottes Wort zusammenkam. Und wo dann immer wieder mich die starke Hand traf und ins Gefängnis warf. Und jetzt muss ich Ihnen davon noch ein wenig erzählen. Ich erzähle Ihnen mein aufwühlendes Erlebnis, meine erste Verhaftung. Das war in Darmstadt. Wir hatten damals so evangelische Wochen eingerichtet. Und da war ein Team, da war der heutige Bischof Lilje und Dr. Humburg, der ist in der Ewigkeit, und dann Eberhard Müller, der heute die Akademien leitet, ich und so eine Reihe, 5, 6, 7 Leute, und wir richten evangelische Wochen ein, etwa zugleich in Darmstadt, Kassel und Mannheim. Verstehen Sie, dann sprach ich in Mannheim nachmittags, abends in Darmstadt, nächsten Morgen in Darmstadt, nachmittags in Kassel, und so rasten wir durch die Lande 5 Tage lang. Und die Themen waren, das wären Themen, die würde heute kein Hund im Ofen vorlocken. Etwa in Mannheim sprach ich am glockenhellen Wochennachmittag über Liebe und Ehre in der evangelischen Jugenderziehung. Würden Sie sagen, was ist das? Jeder Begriff. Wir Christen sagen, Liebe ist das Höchste. Und die Nazis sagten, die Ehre, was darunter verstanden, haben sie nie gesagt. Das war eine Auseinandersetzung um die Höchstwerte. Da war die riesige Christuskirche in Darmstadt mit 3000 Plätzen rammelvoll, nachmittags um 2. Das war noch Auseinandersetzung, Geisteskämpfe, wobei wir immer mit dem Leben spielten, denn, nicht wahr, sie konnten mit jedem Satz sagen, du hast die offizielle Weltanschauung der Partei angegriffen. Ich hatte in Mannheim gesprochen und fahre gegen Abend nach Darmstadt, ein Freund holt mich im Auto ab und sagt, mein lieber Wilhelm, so heiße ich nämlich, ich bin ja zur Zeit, wo der Kaiser Wilhelm noch regierte, ja. Wie heißen Sie denn dann? Adolf oder Konrad oder wie heißen Sie? Und sagt er, also die Pauluskirche in Darmstadt ist voll, aber die Staatspolizei, eine uniformierte Polizei, hat sämtliche Türen besetzt, um dich festzunehmen und zu hindern zu reden. Ich setze dich in der stillen Seitenstraße ab, du musst alleine sehen, wie du reinkommst. Ich warte den ganzen Abend auf dich in der Seitenstraße. Und dann setzte er mich ab, er sagte, ich bleibe hier stehen, falls du abhauen musst. Jetzt sieh, wie du weiterkommst. Und dann gehe ich die Straße entlang, komme auf einen großen freien Platz, da steht die große Pauluskirche, furchtbar viel Menschen, wilde Aufregung, und in den Kirchtüren, den erleuchteten, es war draußen schon dunkel, Da stand Staatspolizei, die erkannte man an ihren Gesichtern. Das war eine Mischung von Spießbürger und Bulldogge. Konnten Sie vorher erkennen? Jeden, der noch rein wollte. Da war mir klar, da kann ich nicht rein. Draußen hatte sich Volk gesammelt, neugierig, nicht? Und ich stand unterm Volk und sah, wie sie mich da suchten. Da sah ich, also hier komme ich nicht durch, ich wollte meine Predigt halten. Und nun sah ich mir das Gelände an. Also da war die Kirche und neben der Kirche war ein Gitter, dahinter war so ein stiller Hof. Und der Hof wurde am anderen Ende abgeschlossen mit von dem Pfarrhaus. Das damals war Pfarrhaus, das Gitter verband Pfarrhaus und Kirche und dieser Hof. Und der Eingang im Pfarrhaus ging in die Nebenstraße. Wie ich mir das Gelände anguckte, so als alter Offizier vom Ersten Weltkrieg, da sagte ich mir, die einzige Möglichkeit, hier reinzukommen, ist durch den Hof, der ist nicht bewacht. In den Hof komme ich vom Pfarrhaus. Ob es nicht möglich ist, durchs Pfarrhaus in den Hof zu gehen. Ich gehe um die Ecke, da ist das Pfarrhaus dunkel, die Haustür steht offen. Ist es nur eine Falle? Stehen die drin und warten, dass ich komme? Oder hat der Pfarrer mir eine Tür öffnen wollen? Könnt ihr euch vorstellen, wie meine Mutter seelenallein in diesem ganzen Getrieb da steht vor der offenen Tür? Soll ich durch oder nicht? Ach, wissen Sie, man sagt, der Mensch heute ist sehr einsam, ich glaube es. Aber so habe ich Einsamkeit selten gespürt wie in dem Augenblick. Völlig preisgegeben. Und ich kann es nur so bezeugen, in dem Augenblick, wo ich diese grauenvolle Einsamkeit spürte, kann mir keine Entscheidung abnehmen, war mir es, als wenn ich greifbar spürte, er ist neben mir. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich wurde so glücklich, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Er hat mich erkauft. Er hat sein Blut bezahlt. Er lebt, ist bei mir. Ich bin auf der Seite des Siegers. Ich möchte Ihnen nochmal sagen, schieben Sie es nicht so lange auf, Christ zu werden. Ihr Leben kommt auch in solche Krisensituationen. Da muss man es haben, verstehen Sie? Da muss man es haben. Da kann man es nicht erst suchen. Und dann ging ich da hinein in dieses dunkle Pfarrhaus und dann packt mich ein Arm, flüstert, kommen Sie mit, bei der Staatspolizei, führt mich eine Kellertreppe runter, ich stolper so halb, durch den Keller, eine Tür auf den Heizungskeller, ich merke eigentlich, wie in dem Heizungskeller der Kirche, das war offenbar unter dem Hof. Aber stockdunkel, nicht? Und der Mann, der mich führt, macht eine Taschenlampe an, zeigt auf eine kleine Wendeltreppe und sagt, gehen Sie rauf. Ich gehe rauf und bin auf einmal in der Kirche. Rammelvoll. Ich wusste nicht, wer der Mann war, denn ich bin so rausgekommen nachher, ohne ihn zu treffen. Und habe erst nach ein paar Jahren bei einem Kirchentag erfahren, wer es war. Da steht doch, Generalsekretär der Ökumene, Fischer Tov, der bekannte Mann, und sagt, Bruder Busch, Sie sind mein Kirchenkampferlebnis. Ich sage, wieso? Ja, ich war der Mann in Darmstadt. Ich war gekommen, um ein wenig mitzukriegen und habe dem Pfarrer gesagt, wenn der Busch klug ist, kommt er hier rein. Aber Sie dürfen ihn nicht reinlotsen, dann werden Sie verhaftet. Gehen Sie mit Ihrer Familie ab und lassen mich als Ausländer das machen. Ausländer konnten mehr riskieren. Nicht, das fuhr jetzt nach Jahren. Und nun war ich in der Kirche. Man ging nach vorne, ich hatte einen hellen Regenmantel, dem ersten Besten in den Arm geworfen, auf die Kanzel, von der Kanzel holten sie nie jemand runter. Mein Thema war Jesus Christus der Herr. Seitdem ich in das Pfarrhaus gegangen war, war eine Ruhe über mich gekommen. Da stand die Polizei uniformiert und andere und wollte mich kriegen. Und ich stand oben und konnte nur sagen, lassen Sie jetzt mal alle Unruhe sein. Wir wollen jetzt vom Herrlichsten reden, was es gibt. Von dem, der aus der ewigen Welt zu uns gekommen ist, als Heiland von Jesus. Es waren Lautsprecher nach draußen gemacht, weil die Kirche von vornherein nicht reichte. Und die Staatspolizei hatte nun furchtbar viel zu tun, das schon nicht abzuschneiden, dass wenn sie Leute draußen diese schreckliche Botschaft nicht hörten, nicht? Und dann habe ich eine Stunde gesprochen. Mein Generalthema war eigentlich nur dieser Liedervers. Wüssten's doch die Leute, wie's beim Heiland ist. Sicher würde mancher heute noch ein Christ. Gott gab mir eine Freudigkeit, dass ich ihnen nur einfach das zeigen konnte, was es heißt, dass der Mann von Golgatha Ströme von Vergebung und Gnade in mein Leben gibt, dass ich mit dem Auferstandenen leben kann. Das gibt ja, ja, verstehen Sie, das ist was Wundervolles, nicht? Ich bin dann runter und ebenso wieder mein Mantel gepackt. Sofort, die Leute waren damals schrecklich, die haben schnell geschaltet, wissen Sie. Sofort waren 20 um mich rum, die Polizei kam gerannt, wo ist Pfarrer Busch? Nee, und waren immer 30 Leute, die sie erst kontrollieren. Wieder das, in der Zeit kam ich. In der Zeit war ich also entronnen, durchs Pfarrhaus, durch den Keller raus. Und dann stand ich draußen und sah mir dieses lächerliche Affentheater an, wie sie jeden Rauskommenden kontrollierten. Sie hatten Fotografien von mir, ist er das? Nicht? Und ich stand draußen und sah mir das friedevoll an. Dies war der erste Teil dieses Erlebnisses. Und dann gehe ich, ich denke, es wird Zeit, dass ich verschwinde. Ich gehe zu meinem Auto hin und dann, der war eine Laterne in so einer stillen Straße. Und ich denke, der ist eingeschlafen, der sitzt so regungslos. Ich trete hin, ich sage, Günther, und da kommt hinterm Auto einer vor und sagt, Stopp, geheime Staatspolizei, sind verhaftet. Darum saß er so regungslos, den hatten sie also befohlen, sie rühren sich nicht, dass er mich nicht warnte. Und nun wurde ich zurückgeschleift in die Sakristei der Pauluskirche. Das gab natürlich ein ungeheures Aufsehen. Es wurde mir gesagt, Sie müssen heute Abend noch abfahren. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich muss morgen früh hier predigen. Sie reisen ab. Ich sage, wir sind im Deutschen Reich. Sie können mich nicht aus Hessen ausweisen. Das ist doch lachhaft, nicht? Also, wir setzen Sie die Bahn. Ich sage, beim nächsten Zug fahre ich zurück. Ich werde morgen früh hier predigen. Dann müssen wir Sie verhaften. Bitte, ich wusste noch nicht, was das bedeutet. Ich wusste es wirklich nicht. Und dann kam ein schrecklicher Augenblick, wo sie mich in ein offenes Auto setzten, vorne ein SS-Mann, einer daneben und hinten ich und der Kommissar. Großer Mercedes-Wagen, so ein bisschen altmodischer und ringsrum aber nun schon tausend Menschen, die von innen waren rausgekommen und draußen waren Leute dazugekommen, sowas spricht sich ganz schnell rum damals. Und ich hatte Angst, wenn die Leute jetzt mich befreien, wäre es das Schrecklichste, was mir geschehen könnte. Denn es würde sofort meine Familie festgenommen. Ich kann nur zu Gott schreien, dass die Leute ruhig bleiben. Und dann geschah etwas, was ich mein Leben lang nicht vergesse. Wie eine Erregung, eine knisternde Spannung, nicht? Die Leute schrien, der hat doch gar nicht politisch geredet. Jesus Christus, der Herr, darf man davon nicht mehr reden? Und dann steht ein junger Mann oben auf der Kirchtreppe. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und ruft über die erregte Menge hin den Vers von Blumhardt. Dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn, wie das mit Vollmacht sagt, denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Was es bedeutet, neben der Allmacht Hitlers, die Allmacht Jesu Christi öffentlich proklamiert. Nachdem am Kreuz er ausgerungen hat, er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ehe sie ihn packen konnten, war er in der Menge verschwunden. Fahr doch los, brüllt mein Kerl dem Fahrer zu. Und der ist schon lange am Wursteln, der Wagen springt nicht an. Es war, als wenn ihn einer hinten festhielte. Gute Wagen sicher nicht. Fahr doch! Da stimmt die Menge an. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder nicht. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Ein brausender Gesang. Habe ich das Haupt des Jesus zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde? Und wieder sah Rott, fahr doch, dann fuhr er. Gott hat ihn festgehalten, das mussten sie erst mitkriegen, dieses Zeugnis. Und mein Herz war so voll, dass ich dem Kommissar sage, Sie armer Mann. Und da sagt er zusammen und sagt, ich war früher auch im Bibelkreis für höhere Schüler. Oder im CVM, ich weiß nicht mehr. Und so sage ich Ihnen, heute verfolgen Sie die Christen. Ach, sagt er, geben Sie doch nach, lassen Sie sich ausweisen. Tun Sie mir das nicht an, dass ich Sie warten muss. Ich sage, Sie armer Mann, ich kann Sie davor nicht bewahren. Und da wurde er so böse. Und ich ging in die Zelle hinein. Nun müssen Sie denken, diese Zellen, wir kamen nie in ordentliche Gefängnisse, sondern in die Gefängnisse der Staatspolizei. Das waren besondere Gefängnisse. Ich hatte meistens, außer einmal, eine Zelle, die war meistens so breit, dass wenn ich die Arme anwinkelte, hatte ich beide Wände in der Hand. So. Da oben ein Fenster, 2,5 Schritte hin, 2 her. Da werden Sie nach 2 Tagen wahnsinnig. Nichts zu lesen, kaum zu essen. Ich dachte, ich werde verrückt in diesen Zellen. Und dann erlebte ich immer dasselbe. Dass mir auf einmal an der Grenze des dunklen Reiches, aufging, Mensch, du gehörst doch dem, der dich erkauft hat für Gott. Und Gott lässt sein Eigentum nicht los. Und ich kann es nur so ausdrücken, dann kam Jesus zu mir in die Zelle. Da verlieren sie alle Schwärmerei in diesen schmutzigen Stapozellen. Da lernen sie die Realitäten kennen, die wirklichen. Da lernt man sein eigenes Herz. Ich habe Zeiten erlebt, wo Gott mir alle meine Sünde vorhielt. Ich sah mich auch immer, wie ich bin, ein verlorener Mensch. Und dann sah ich Jesus für mich gekreuzigt. Und er kam zu mir. Wie meine Frau mich mal sprechen durfte, einmal bei einer Verhaftung, da sagt sie, wie siehst du aus? Bleich und unrasiert und mager. Ist längst vorbei, ne? Ja. Und da sagte ich, Moment mal, um euch muss man Angst haben. Wie viel Zeit habt ihr zum Beten am Tag? Wie viel Zeit hast du, um Gott zu loben? Mein Tageslauf ist so, von 7 bis 8 Gott loben, von 8 bis 9 Fürbitte tun für andere, von 9 bis 10 mir die Psalmen her sagen, die ich kann, von 10 bis 11 mache ich Turnübungen, damit ich nicht einroste, von 11 bis 12 fange ich wieder an, Gott zu loben, 3-mal am Tag eine Stunde Gott loben. Mann, meine Zelle war voll Herrlichkeit Gottes. Ich sage, um euch muss man Angst haben, dir ja überhaupt mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes gar nicht mehr rechnen. Um euch muss man Angst haben. Um mich da nicht. Ja, und dann geschieht es in dieser Darmstädter Zelle, dass eines Tages die Tür aufgeht, ein Wärter kommt herein, ein SS-Mann. Können Sie noch zuhören? Ja. Ich wollte im Firmennachschluss machen, so war mir es gesagt. Ich dachte nicht, dass ich so lange reden könnte, aber Sie hören mir zu. Da kommt ein SS-Mann rein, zieht die Türe zu und ich dachte, er will mir was tun. Ich stelle den Hocker vor mich, nicht? Ich denke, ich wehre mich. Da kam der alte Wilhelm Busch wieder zum Vorschein, trotz aller Entschlüsse zu leiden. Und dann sagt er, Moment mal, ich tue Ihnen nichts, zieht in die Tasche und bringt einen Ausschnitt aus einem Sonntagsblatt raus und sagt, sehen Sie, mein Schwiegervater ist ein christlicher Mann und er liest da das Sonntagsblatt und da war eine Geschichte drin, Jesus im Zirkus Sarasani von Wilhelm Busch. Und die hat mir so gut gefallen, und da habe ich mir die ausgeschnitten und trage die bei mir. Ist die von Ihnen? Ja, sage ich, die habe ich mal erzählt, da hatte ich eine Beerdigung im Zirkus Sarasani, Und da waren alle Völkerschaften vertreten, Indianerin musste ich beerdigen, und da waren Rifka-Bühlen und Mauretanier und was weiß ich, und sogar Amerikaner, alles war da, nicht? Und die konnten doch alle meine Sprache nicht. Und da ging mir auf, wenn ich ein Wort gab, das alle verstanden, das war das Wort Jesus. Und da habe ich eine Rede gehalten, wo immer bloß Jesus vorkam. Und auf einmal wurde es still. Und die Geschichte hatte ich geschrieben, und die war wirklich durch alle Länder der Erde gegangen. Ich habe sie in arabischen Schriften und überall, nicht? Und da sagt er, ist die von Ihnen? Ja, sag ich, die ist von mir. Aber hören Sie mal, jetzt geht es nicht um die Frage Jesus im Zirkus Sarasani, sondern Jesus im Staatspolizeigefängnis in Darmstadt. Da müsste ich ja Tinte gesoffen haben, wenn ich Ihnen das abnehme. Ich sage, Sie haben Tinte gesoffen, wenn Sie mir es nicht abnehmen. Aber wenn wir darüber reden wollen, ich ersticke in dieser Zelle. Lassen Sie im Gang reden, da ist wenigstens ein Fenster, wo man mal Luft kriegt. Ja, gut, kommen Sie mit raus. Und 5 Minuten später habe ich die ganze Belegschaft um mich her, Evangelisation für geheime Staatspolizei. Unbeschreiblich. Jetzt muss ich denen was sagen, können Sie jetzt noch was Gedankliches aufnehmen? Was, ich sag, ehe wir reden, müssen wir wissen, was wir wollen. Meine Leute, es gibt nur 2 Weltanschauungen. In der ganzen Welt nur 2. Nämlich alle Weltanschauungen, die es gibt, und das geoffenbarte Evangelium. Geben Sie Papier und Bleistift, ich ließ mir es geben und machte nun auf dem Papier einen Strich mittendurch und sagte, hier schreiben wir jetzt hin alle Weltanschauungen. Und hier geoffenbartes Evangelium. Die unterscheiden sich in 4 Punkten entscheidend. Über das, was sie über Gott sagen, in dem, was sie über Menschen sagen. Verstehen Sie, was es so? Allgemeine Weltanschauung, biblische Weltanschauung. Was sie über Gott sagen, das schrieb über Gott hier hin. Was sie über Menschen sagen. Was sie über Erlösung sagen. Und was sie über die Hoffnung sagen. Kommen Sie mit. Müde Seelen, kriegen Sie es noch mit? Ich sagte, alle Weltanschauungen und Religionen der Welt nennen irgendetwas Innerweltliches Gott. Sie sagen zum Beispiel, mein Volk ist Gott. Das ist was Innerweltliches. Der Spießbürger sagt, die Natur ist mein Gott. Es gibt einen englischen Bischof, der hat diesen Buch geschrieben, Gott ist anders. Genau der alte bärtige Quatsch, der sagt, die Tiefe des Daseins ist Gott. Dass man sowas noch servieren kann im 20. Jahrhundert und sich Bischof nennen dabei. Die Tiefe des Daseins ist Gott. Meine Großmutter ist Gott. Das ist ein Omnibus. Verstehen Sie, da hört ja einfach das Reden auf, wenn ich... Was Gott ist, ist mir wohl ziemlich eindeutig klar. Ich kann sagen, er ist nicht oder er ist, aber ich kann nicht anfangen, plötzlich was Innerweltliches Gott nennen. Das ist doch ein Schwindel, verstehen Sie? Aber Goethe sagt, Gefühl ist Gott. Und die Bibel sagt, Gott steht außerhalb der Welt als ihr Schöpfer und Herr. Zweitens, was sie über Menschen sagen. Alle sagen, der Mensch ist irgendwie gut. Der Idealismus sagt, der Mensch hat einen guten Kern. Sie sagen, der arische Mensch ist gut. Der Kommunist sagt, der klassenlose Mensch ist gut. Nicht der... Nicht, verstehen Sie? Irgendwo kommt eine Großmutter und sagt, mein Enkel, Herr Pastor, der klaut und der stiehlt und der verhaut seine Schwestern und... Aber es ist ein guter Kern in ihm, sag ich so, nicht? Alle Weltanschauungen sagen, der Mensch ist gut. Die geoffenbarte Wahrheit der Bibel sagt, der Mensch ist vor Gott böse. Und darum aufs Allerhöchste erlösungsbedürftig. Der Katechismus der Reformierten sagt, ich bin von Natur geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Da stand ich vor der SS und machte ihnen klar, sind böse und kommen in die Hölle. Ist Ihnen das klar? Drittens, sie unterscheiden sich in dem, was über Erlösung gesagt ist. Irgendwie haben alle Weltanschauungen Selbsterlösung. Wer steht streben sich gemüht, sagt mein lieber Landsmann Goethe, oder wenn wir also reinrassen, Arier züchten, sind wir erlöst, oder so, verstehen Sie? Selbsterlösung. Die Bibel sagt, du bist erlöst worden, nun nimm's an und ermahnt dich ein Kreuz dahin. Und viertens in der Hoffnung, Sie sagen, irgendwann kommt mal das ganz große Deutsche Reich oder irgendwann kommt die klassenlose Gesellschaft, irgendwann, und die Bibel sagt, irgendwann kommt Jesus wieder. Am Ende steht eine Katastrophe für die Welt, weil der Herr der Welt auf die Bühne tritt, sichtbar und herrlich. Wissen Sie, während ich den so einen Vortrag hielt, ich habe Ihnen das erzählt, Sie haben überhaupt nicht begriffen, warum, ja? Damit Sie ein bisschen zurechtfinden im Urwald der Weltanschauung unserer Tage. Während ich das erzähle, ist hinter der Kerkertür gegenüber, das wusste ich gar nicht, ein Freund und Amtsbruder von mir inzwischen auch eingeliefert. Und der erzählte mir nachher, ich sitze da so verzweifelt, auf einmal höre ich reden. Ja Mensch, der Wilhelm Busch, was reitet denn der da so? Mensch, der evangelisiert hier im Stapo-Gefängnis. Da wäre auf seine Knie gefallen und hat geschrien die ganze Stunde lang, Herr, gib ihm Vollmacht, tu die Herzen auf. Da habe ich gedacht, das ist die Kirche der Zukunft. Im Gefängnis. Der eine zeugt und der andere hinter Riegeln kniet und schreit zu Gott. Das ist die wahre Kirche. Verstehen Sie? Die eigentliche, die Siegende, die mit Jesus unterliegt und doch siegt. Ich habe gesehen, dass ich viel mehr erlebt habe, als ich in einer Stunde, in einer geschlagenen Stunde erzählen kann. Deshalb möchte ich jetzt hier abbrechen mit einem kleinen Beispiel noch. Das möchte ich zum Schluss sagen.
Ich beantrage Verlängerung.
Ja, nicht so. Danke. Es ist sehr nett, dass einen alten Mann so lange anhören. Dass er nicht fertig wird, ist auch eine Alterserscheinung. Ich möchte Ihnen zum Schluss die Geschichte. Ich war mal in Essen im Gefängnis, sehr elend. Ich hatte Fieber, ich fror, ich war hungrig, ich war völlig down. Bereit zu jeder Niederlage. Und dann werde ich rausgeholt und zur Staatspolizei geführt. Und da sitzen die drei führenden Männer. Der eine hieß Schweim mit M. Wir sagten, der hat Glück gehabt. Ein bleicher Bursche. Und die waren auf einmal katzenfreundlich. Und da verkrampfte sich mein Herz. Ich dachte, wenn ihr freundlich seid. Da sagten sie, Pastor Busch, wir haben gesehen, dass sie gar nicht so übel sind und sehen Sie, das einzige Unsinn ist, dass Sie unter allen Umständen Jugendpfarrer sein wollen. Wir garantieren Ihnen, in 10 Jahren wird kein junger Mensch in Deutschland mehr wissen, wer Ihr imaginärer Jesus ist. Das garantieren wir Ihnen. Dafür sorgen wir. In 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer ihr imaginärer Jesus ist. Und darum braucht man keine Jugendpfarrer mehr. Wir offerieren Ihnen, Pfarrer Busch. Sie können jetzt entlassen werden auf der Stelle und bekommen eine Stelle als Oberregierungsrat. Wenn Sie versprechen, dass Sie können glauben, was Sie wollen, zu keinem Menschen mehr Ihre Botschaft zu sagen. Wir geben Ihnen 24 Stunden Bedenkzeit. Meine Freunde, das ist grauenvoll. Sie sitzen unsagbar hungrig und frierend und fiebrig in der Zelle und nur jetzt raus. Und ich kann ja glauben, was ich will. Ich soll bloß nicht mehr reden. Und bin morgen raus in eine ordentliche Stelle und der ganze Druck hört auf, die Verfolgung. Ich konnte doch nicht mehr. Und brauche nur zu sagen, ich will nicht mehr darüber reden. Ich kann für mich glauben, was ich will. Da waren alle Dämonen der Hölle in meiner Zelle. Verstehen Sie das? Tu das doch. tu das. Und dann trat er auf. Er, der lebendig ist. Der lebendig ist. Und hielt mir vor Augen, wie herrlich ein Leben in seinem Dienst war. Und dann machte er mir klar, das kann man nicht halbieren. Du kannst noch für dich alleine glauben. Aber schweigen, das geht nicht. Dann sag mir ab. Dann sag mir ab dem Mann, der mir Golgatha erkauft hat, absagen. Keine Versöhnung mit Gott mehr, kein Frieden, kein Heiland, kein seliges Sterben, keine Hoffnung des ewigen Lebens. Unmöglich. Am nächsten Morgen trat ich vor die Leute und sagte, ich kann ihre Offerte nicht annehmen. Meine Freunde, Sie kommen auch in solche Proben. Das braucht gar keine Staatspolizei dazu. Wo stehen Sie eigentlich? Haben Sie in Ihrem Leben eigentlich mal eine Entscheidung gefällt? Meinen Sie, Gott reißt sich seinen Sohn vom Herzen und schickt ihn in die Welt, damit wir darüber diskutieren? Dass wir weiterleben und sagen, ich kann ohne ihn auskommen? Wie denken sich das? Der Tatsache von Golgatha gegenüber wird mein ganzes Ja oder ganzes Nein gefordert. Und zwar immer von Neuem. In 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer Jesus ist. Es war ein paar Jahre später, kurz vor Kriegsschluss. Da bin ich in der Stadt, da kommt ein Alarm, sofort Vollalarm. Und dann krachen schon die ersten Bomben. Und ich weiß nicht wohin, und da ist so eine Anlage, da ist ein Eingang in einen tiefen Bunker gemacht, aber der war noch nicht fertig. Da wurden so ganz tiefe Bunker in die Erde gebaut, mit Treppen, aber die Treppe war noch nicht gemacht, war bloß der schräge Schacht. Aber wenn es hinter ihnen kracht, dann fragen sie nach Treppen, ich also da rein. Und das war so feuchter Lehm, ich komme also ins Rutschen und sause mit abnahmender Geschwindigkeit da in den Bunker rein. Unten steht ein Soldat und fängt mich auf. Also blaues Licht, ganz trübes, fängt mich auf und dann erkennen wir uns. Der Chef der geheimen Staatspolizei. Er erwartet schon den Einmarsch der Amerikaner, hat sich verkleidet als schlichter Infanterist. Nicht? Ein paar Tage später waren sie da. So halten wir uns beide, nicht? Und dann stammelt er so in diesem blauen Licht, das so fahl macht, ganz erschrocken, Pfarrer Busch, leben Sie denn noch? Es wurde schrecklich gestorben, man wurde hingerichtet, man wurde umgelegt, man wurde liquidiert, man kam in KZ, man wurde von Bomben getroffen. Leben Sie noch? Und da packt mich der Übermut des Glaubens. Ich sage, Herr Noles, wir überleben noch viele. Er verstand, wir, da sah ich Jesus an der Spitze und die ganze Schar, die an ihn glaubt. Wie war das vor ein paar Jahren? In 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer Jesus ist. Herr Noles, wir überleben noch viele. 8 Tage später hatte er sich erhängt. Ich stehe heute vor Ihnen und rühme den Heiland. Ohne ihn zu leben, kein Leben ist. Danke Ihnen fürs Zuhören.